ARD Themenwoche. Wie wollen wir leben? Bleibt alles anders?
SWR 2 Forum.
Lehren aus der Pandemie. Finden Mensch und Natur in der Krise zusammen? Im Studio ist Gregor Papsch. Tiere auf menschenleeren Straßen und Plätzen. Der Lockdown vom Frühjahr hat neue Bilder produziert. Jetzt im November wiederholen sie sich. Hirsche am Trafalgar Square, Füchse und Wildschweine vor dem Reichstag. Das sieht natürlich lustig aus, aber solche Bilder irritieren auch. Denn sie zeigen, die Natur macht einfach weiter, auch wenn der Mensch von der Bildfläche verschwindet. Das Coronavirus hat neue Einsichten geschaffen. Die Frage ist, machen sie uns offener, toleranter, vielleicht demütiger für das Leben um uns herum? Finden Mensch und Natur in der Krise neu zusammen? Darüber sprechen wir heute mit der Psychologin Uta Maria Jürgens von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, mit dem Biologen und Philosophen Dr. Andreas Weber in Berlin und dem Zoologen Professor Dr. Josef Reichholf. Er ist einer der bekanntesten Tierforscher in Deutschland. Herr Reichholf, ich habe die Bilder beschrieben, die sich fast so schnell wie das Virus selbst verbreitet haben. In Santiago de Chile soll sogar ein eigentlich äußerst scheuer Puma in der Innenstadt gesichtet worden sein. Was haben diese Fotos bei Ihnen ausgelöst?
Ja, einerseits natürlich Freude, denn es bedeutet, dass die Tiere wahrgenommen werden. Die meisten leben ja, und zwar seit vielen Jahren in den Städten, nur werden sie nicht wahrgenommen, weil sie gezwungen sind, ein nächtliches Leben zu führen. Und mit dem Erlahmen des täglichen Betriebs auf den Straßen, in den Plätzen, können sich diese zurückgezogenen Tiere gleichsam aus der Dunkelheit lösen und den Tag mitnutzen. Das macht sie sichtbar und wir können sie wahrnehmen und bewundern.
Mhm. Freuen Sie sich als Zoologe über die neue Aufmerksamkeit für die Tierwelt oder trauen Sie ihr womöglich nicht ganz?
Ja, nun, sie entspricht ja den Gegebenheiten. Insofern bin ich durchaus erfreut über diese Wahrnehmungen, die die Menschen dann eben übers Internet verbreiten. Andererseits sind natürlich gewisse Zweifel vorhanden, die werden sich auch nicht so schnell auflösen lassen, dass das ein vorübergehendes Phänomen ist, dass man, sobald die Krise einigermaßen überwunden ist, gleichsam Business as usual macht und die Tiere wieder zurückdrängt, entweder ganz hinaus aus den Städten oder in die Dunkelheit hinein.
Mhm. Frau Jürgens, als Psychologin beschäftigen Sie sich vor allem mit dem Verhältnis zwischen Wildtier und Mensch. Wir sehen zuallererst lustige Tierfotos. Was sehen Sie?
Also ich sehe zunächst einmal, mit wie viel Bedeutung wir das aufladen, was wir Natur nennen und dem wir uns gegenüberstellen. Und in dieser Bedeutung klingt für mich die ganze Ambivalenz auch des Mensch-Natur-Verhältnisses mit. Also einerseits so eine große Sehnsucht offenbar nach Nähe zu und Kontakt mit nichtmenschlichem Leben. Vielleicht auch ein bisschen Hoffnung auf Trost dadurch, dass ja durch das mutmaßliche Heilen, das ist ja so auch ein Begriff, der oft benutzt wird, schaut, Mutter Natur heilt, dass sich da so die Resilienz des Lebens zeigt, woraus wir vielleicht Trost schöpfen, wenn wir uns darin gespiegelt sehen. Aber es zeigt sich eben auch die andere Seite, also zum Beispiel mutmaßlich unsere Angst vor Sterblichkeit und Verletzlichkeit, was meiner Ansicht nach dadurch deutlich wird, dass explizit ausgeblendet oder ganz verschämt unausgesprochen bleibt, dass das Coronavirus in unserem Körper ja ebenso Natur ist wie die Tiere in der Stadt.
Das sind ja schon eine ganze Menge Aspekte, Frau Jürgens. Und das erklärt dann Ihnen auch, warum solche Fotos millionenfach geteilt werden?
Ja, auf jeden Fall. Also meiner Ansicht nach geht es da um ganz elementare Fragen des Menschseins, die da aufgeworfen und mehr oder weniger explizit verhandelt werden.
Mhm. Herr Weber, wir sehen seit Wochen vermummte Menschen. Da sind vielleicht Ziegen oder Hirsche in den Fußgängerzonen mal was anderes. Oder erleben wir gerade sogar mehr ein neuer Blick auf unsere Umgebung, eine Neugierde oder sogar neue Wertschätzung?
Ja, ich will eine kleine Anekdote beisteuern von gestern Nacht, als ich meinen Pudel ausgeführt habe und plötzlich raschelte es im Gebüsch. Und der Hund guckte aufmerksam, aber dann interessierte er sich nicht mehr dafür. Ich guckte ein bisschen länger hin und dann schaute mich hinter dem Stamm ein Waschbär an. Waschbären sind inzwischen in Berlin ja auch eingetroffen und verbreiten sich hier. Das ist sozusagen meine persönliche Post-Lockdown-Naturbegegnungsgeschichte. Also ich habe das auch sehr deutlich wahrgenommen natürlich. Ich erinnere mich vor allen Dingen an diese Stille dieser ersten Wochen, in denen man plötzlich die Straßen nicht mehr hörte, sondern die Vögel singen und dann die Nachtigall ankommen. Und ich habe mich dann auch tatsächlich gefragt, was löst das eigentlich in mir aus und was löst das in den anderen aus? Ich habe dann von Freunden wie alle auch irgendwie dann diese Videos bekommen. Ich erinnere mich, dass ein Hirsch in einem Ort, wo ich öfter bin, in Italien am Meer, baden gegangen ist von selbst. Und ich glaube, dass wir alle eigentlich so eine Form von, also ein zärtliches Verwandtschaftsgefühl gespürt haben, so würde ich das mal nennen. Mhm. Also auf einmal stellen wir fest, die sind da, diese anderen Lebewesen. Die bewegen sich auf unseren Straßen so wie wir, das können die auch. Und dann machen sie auf einmal Sachen, die wir auch irgendwie tun. Und das war sicherlich auch eine Form von Trost und auch eine Form von Stärkung unseres eigenen Tierseins, so möchte ich das sagen.
Der badende Hirsch, Herr Reichholf, das ist ja ein tolles Bild im Grunde genommen, nicht? Also die Schriftstellerin Judith Schalanski hat neulich in einem Artikel so schön beschrieben, wie sich ein paar Krähen im Sandkasten eines menschenleeren Kinderspielplatzes mitten in Berlin amüsierten. Und ihr Gedanke war da, während wir uns vor der Pandemie verkriechen, scheint es eine Art Rollentausch von Mensch und Tier zu geben. Würden Sie auch so weit gehen?
Ja, das ist natürlich naheliegend, solche Gefühle, sage ich da mal jetzt ganz direkt, zu entwickeln, weil wir eben allzu viel von dem normalen, natürlichen Verhalten der Tiere gar nicht mitbekommen. Sie sind scheu, die meisten weichen schon auf Distanzen vor den Menschen aus, die es dann schwer machen, sie in ihrem natürlichen Verhalten zu beobachten. Natürlich ist es natürlich, dass der Hirsch baden geht. Die legen sich im Wald an feuchten Stellen auch Suhlen an, wie die Wildschweine das tun. Die genießen das, sich im Schlamm zu wälzen oder ins Wasser zu gehen. Das Besondere ist, dass es sichtbar geworden ist für uns, weil plötzlich sozusagen für die Tiere die Möglichkeit bestand, sich hinein auszubreiten in diese Tageswelt der Menschen und dadurch sind sie sichtbar geworden.
Ich finde das was ganz Wichtiges, was der Reichhoff sagte, nämlich, dass es gar kein Rollentausch ist, sondern eher wir entdecken, was schon immer da war. Also, dass die Tiere ebenso wie wir Empfindungen haben, sich Gedanken machen, dass sie, wenn man das jetzt mal allgemeiner sagt, eine Eigenperspektive auf die Welt haben, dass sie geradezu auch unterschiedliche Persönlichkeiten aufweisen. Das sind ja Dinge, die ja nicht nur romantische Naturbeobachter so empfinden, sondern da gibt es einen ganzen Forschungszweig der Psychologie, die vergleichende Psychologie, auch die Ethologie dann in der Biologie, das überlappt ja, die sich seit Jahrzehnten mit nichts anderem befassen als mit tierischem Seelenleben. Ja. Und plötzlich wird es für uns sichtbar.
Und Ihr Waschbärerlebnis, Herr Weber, das resultiert auch daraus, der Waschbär war immer schon da, nur haben Sie womöglich ein bisschen mehr Zeit, ihn zu beobachten oder überhaupt ihn zu entdecken, weil Sie mehr zu Hause sind als sonst normalerweise.
Ja, der Hund, der Pudel weiß, dass der Waschbär die ganze Zeit da ist. Das weiß er jeden Abend.
Ach, das sind Freunde.
Auch klar geworden. Ja, ich würde sagen, die haben eine interessante ambivalente Beziehung. Also es gibt auch noch einen Fuchs, zu dem hat der Hund auch so eine interessante ambivalente Beziehung. Den sehe ich öfter. Aber ich meine, das ist für mich das Thema, das jetzt gerade angesprochen ist, sozusagen die Erfahrung, dass mir diese Begegnung mit dem Tier etwas bedeutet und dass wir da irgendwie miteinander ins Gespräch kommen oder eine Ähnlichkeit feststellen, das ist mir eigentlich sehr wichtig als ein Aspekt. Und der ist ja oft in unserem Verhältnis zu anderen Lebewesen lange Zeit irgendwie unterbelichtet gewesen und ausgeblendet gewesen. Und deswegen würde ich auch erstmal den stark machen. Also ich fand das gestern Abend auch tatsächlich ein irgendwie emotional bedeutsames Erlebnis. Und dann hat der Waschbär mich auch so angeguckt. Also der war irgendwie auch neugierig. Daran merkte ich auch, das ist keine Katze. Katzen springen ja manchmal auch. Der ist dann so den Baum hochgeklettert, aber Katzen sitzen dann hinterm Baum und der Waschbär hat sich dann vorsichtig so um den Baum herumgebogen und mich angeguckt.
Ich habe da auch Interviews mit Tierpflegern in Zoos in Erinnerung, die sagen, also gestern haben wir noch die Tiere beobachtet, heute sagen eben die Tierpfleger, dass die Tiere darunter leiden, dass sie keine Menschen mehr zu sehen kriegen. Ist das so oder reden wir letztlich davon, Frau Jürgens, Sie haben eben ja auch davon gesprochen, die haben so ihr eigenes Denken, ihre eigenen Denkmuster. Ist das wirklich so oder reden wir da auch viel von Projektion?
Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Aber wenn wir uns mal fragen, auf welche Evidenz stützen wir uns denn, wenn wir sagen, ein Waschbär in diesem Fall hat irgendwie ein Interesse dran, den Herrn Weber anzuschauen und sich zu überlegen, wer das ist. Das, was da passiert, ist ja ein Auslesen unserer Wahrnehmung, ein Interpretieren unserer Wahrnehmung. Und wenn wir das mal ganz, ganz streng bis zu Ende verfolgen, tun wir auch in der Wissenschaft nichts anderes. Auch wenn wir Protonenbewegungen interpretieren, dann ist es letztlich etwas, was sich in unserer Subjektivität abspielt. Und in demselben Maße, wie wir ein menschliches Gegenüber ansehen und verstehen, was es denkt und verstehen, was es, welche Perspektive es auf die Welt hat, auf die gleiche Weise können wir das mit Tieren tun, die uns hinreichend ähnlich sind. Und wir merken ja, wenn es an die Grenzen kommt, ne? Also beim Regenwurm ist es zum Beispiel nicht so einfach möglich. Und das spüren wir auch ganz genau. Also ich denke, wir können da unserer natürlichen Fähigkeit, die Perspektiven anderer Wesen zu interpretieren, vertrauen. Das ist eine uns Menschen eingebaute Fähigkeit. Theory of Mind heißt, es ist eine Fähigkeit, die allen Menschen mitgegeben ist. Und die funktioniert bei anderen Menschen natürlich, aber sie funktioniert auch bei anderen Lebewesen, mit denen wir hinreichend viel Innenwelt teilen. Und das ist zumindest bei vielen Säugetieren der Fall.
Gehen Sie da mit, Herr Reichholf?
Ja, durchaus. Also ich würde vielleicht an dieser Stelle ganz gern eine kleine Anekdote einfließen lassen, die das illustriert und gleichzeitig auch verständlich macht, warum, Frau Jürgens hat ja zu Recht jetzt auf die Säugetiere Bezug genommen, wir Säugetiere jetzt in diesen Aktivitäten in der Stadt im menschlichen Nahbereich als bemerkenswert empfinden. Die Vögel sind ja auch da, aber die sind Tagtiere wie wir. Und dadurch sind sie uns geläufig. Und wenn aber dann so etwas passiert, wie in München geschehen, im Nymphenburger Park, da gibt es Bäume mit Höhlen und in diesen Höhlen leben Waldkäuze. Und einer dieser Waldkäuze war sozusagen stadtbekannt, weil er über einem Spaziergängerweg seine Höhle hatte. Und wie ein Philosoph da in die Gegend schaute, wenn entsprechend schönes, warmes Wetter war. Aber wenn eine schrill gekleidete Person vorbeiging, dann drehte er den Kopf und schaute der nach. Und da wird man als Zoologe schon sehr nachdenklich.
Und Sie schließen daraus was?
Ja, dass er uns wahrnimmt und dass das Geschehen abgeglichen wird mit dem für ihn vertrauten, den normalen Abläufen. Und dann sind Menschen dabei, also Lebewesen aus seiner Sicht wahrscheinlich, die von dem üblichen Abweichen und die schaut er sich genauer an.
Und da wird es jetzt spätestens vielleicht auch ein bisschen unheimlich, wenn wir sehen, wie es menschelt in der Tierwelt geradezu. Herr Weber, bleiben wir ganz kurz noch bei diesen Fotos. Begleittext ist ja oft, wenn da zum Beispiel ein Rudel Hirsche durch London zieht, Tiere erobern sich Lebensräume zurück, die Natur kehrt zurück, manchmal ja sogar die Natur schlägt zurück. Und das suggeriert, festgelegte Grenzen werden in Frage gestellt, werden da vielleicht sogar neu verhandelt, wir sind irritiert. Fühlen wir uns eigentlich auch irgendwie bedroht von solchen Bildern?
Ich glaube, von den Bildern fühlen wir uns sicher nicht bedroht. Also da ist auch ein Rudel Hirsche eher was Kurioses oder auch irgendwie vielleicht was Heimeliges. Wir fühlen uns unter Umständen bedroht, wenn dann die Wildschweinmutter mit ihren 12 Frischlingen die Straße runterdonnert. Das ist sozusagen, könnte ich jetzt wiederum als Anekdote zum Besten geben. Aber Sie sprechen natürlich einen wichtigen Punkt an, der schwang auch ein bisschen mit in dem, was eben Frau Jüngs schon gesagt hat. Also weil Sie ja auch wieder die Unterzeile Natur, Mensch und Natur zitieren. Und ich glaube, das, was sozusagen, womit wir da konfrontiert sind in diesen Bildern, aber auch vielleicht auch, das hat Frau Jürgens ja auch schon angedeutet, das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema in dem Ganzen, in unserem Erleben dieser Pandemiesituation, ist unser Teilsein in der Gemeinschaft des Lebendigen. Also unser Körpersein, unser Tiersein. Zoologisch sind wir ja Tiere. Und insofern ist diese emotionale Erfahrung dieser Begegnung mit den anderen Wesen ein Neuaufrollen des Verhältnisses von Mensch zu anderen und auch eine Infragestellung dieser alten Sortierung, also voranthropozänischen Sortierung, der Mensch und die Natur. Ich will noch was sagen, was das unterstützt und was eingeht auf diesen Begriff der Theory of Mind, den Sie gerade benutzt haben. Das ist sozusagen der Ansatz, mit dem man sich trifft mit anderen Lebewesen, die vielleicht auch Mind haben. Dann ganz sind wir genau. Meistens bei Säugetieren. Ich würde aber sagen, ganz entscheidend ist, es gibt auch eine Experience of Body. Und mit der kommen wir ein ganzes Stück weiter. Also mit der Experience of Body, also mit der Innenerfahrung unseres Körperseins, können wir plötzlich Lebendigkeit mit Wesen teilen, mit denen wir keinen vergleichbaren geistigen irgendwie Austausch haben. Also da können wir natürlich auch unsere Existenz irgendwie an Bäumen messen, an Pflanzen, an Gräsern, weil wir ja alle die Erfahrung machen, dass wir lebendig sind in einem verletzlichen Körper, der auf andere angewiesen ist. Und das würde ich sagen, ist so eine Grunderfahrung des am Lebenseins. Also dieses, ich bin in einem Körper oder ich bin ein Körper, der verletzlich ist, der sich nach Leben strebt und der auf andere angewiesen ist. Und ich glaube, dass wir in diesem Rausch der Bilder dieser anderen Wesen, dass wir sozusagen auch ganz emphatisch dieses Eingebettetsein sehen. Also das geht dann auch nicht nur um, wir treffen uns sozusagen auf dem humankulturellen Level, sondern wir treffen uns im Reich der Körper, die irgendwie auseinander hervorgehen.
Das ist ja jetzt eine ganz, ganz schöne Vision, die Sie zeichnen. Ich möchte nochmal trotzdem auf diesen Begriff der Bedrohung zurückkommen, weil ich glaube, dass für einige Menschen gerade dieses Eingebettetsein auch was Bedrohliches hat. Und zwar jetzt nicht auf der physischen Ebene, dass man sagt, ich habe Angst, dass das Wildschwein mir was tut, sondern es geht ja letztlich auch, sehe ich auch in den Bildern, so eine Verhandlung unseres ganz prekären Selbstbilds. Also wir suchen ja immer noch nach unserer Rolle in bzw. gegenüber der Natur. Und was ich in meiner Arbeit feststelle, ist, dass es so zwei grundsätzliche Ausrichtungen gibt, sage ich mal. Einerseits, dass es Menschen gibt, die sich durchaus als ein Teil des Lebens wahrnehmen, als, wie hat Albert Schweitzer das gesagt, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und solche Menschen, ich glaube, die stimmen durchaus ein in diesen Kanon von, es ist wundervoll, dass die Natur zurückkommt. Also wenn man jetzt überhaupt die Natur dann noch trennen möchte von dem Menschen, aber das wird ja dann
möchte in unserem
Denken. Genau, möchte man, also das geschieht uns, glaube ich, in unserer Prägung immer noch leicht. Aber es gibt eben auch die entgegengesetzte Perspektive, die sagt, nein, wir haben noch, also mehr oder weniger explizit, wir haben immer noch einen gewissen Sonderstatus in der Natur. Kann man auch Belege für finden. Aber daraus leitet sich dann im Empfinden vieler, das würden vielleicht wenige Menschen explizit so behaupten, aber im Empfinden bindet sich daran auch immer noch so ein gewisser Herrschaftsanspruch. Und der ist ja durch Corona, aber auch durch die Rückkehr der Natur und durch den Hinweis darauf, wie wenig es uns eigentlich braucht, ganz, ganz arg unterstrichen.
Herr Reichholt, wir müssen über den Naturbegriff ganz allgemein reden, scheint mir. Mensch und Natur, wie stehen sie zueinander? Sind beide Teil eines großen Ganzen oder sind das irgendwie Konkurrenten? Ich will einfach mal eine These in den Raum werfen. Wir sind bereit, der Natur um uns herum ein Eigenleben zuzugestehen, aber nur solange wir die Kontrolle haben. Also solange sich für uns keine Nachteile ergeben. Bestes Beispiel, die Diskussion um den Wolf. Die meisten Deutschen befürworten ja seine Rückkehr, aber wenn er dann nur ein einziges Schaf reißt, dann ist es vorbei mit der Liebe.
Ja, das ist natürlich sehr richtig und charakterisiert auch diese nach wie vor vorhandene Ambivalenz. Wir können uns von diesem Bild nicht lösen, dass wir die Krone der Schöpfung sind und zu sein haben. Und weil wir dieses wahrnehmen müssen, sind wir verpflichtet, Kontrolle auszuüben. Und dass uns in solchen Fällen wie durchaus ein winziges Virus ausgelöst in der Pandemie diese Kontrolle entgleitet und andere Lebewesen gleichsam den Spiegel vorhalten, wie arm bist du doch dran, wir führen ein besseres Leben jetzt ohne dich. Das könnte ich mir vorstellen, schwingt bei vielen im Hintergrund mit, wenn sie diese Bilder sehen von der Einkehr oder Rückkehr von Wildtieren in den Städten. Aus meiner Sicht als Zoologe ist das Urübel diese Trennung, die das Christentum vollzogen hat zwischen Mensch und Natur. Das gibt es in einem größeren Teil der Menschheit nicht. Das ist uns nur nicht bewusst, weil wir so sehr verbunden sind mit diesem westlichen Kulturkreis und damit auch dieser Ideologie der Machbarkeit, dass alles vom Menschen gerichtet werden muss, anhängen. Und das steckt bis in die Forschung hinein, wirken diese Effekte so tief in den Menschen der westlichen Kultur, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass in anderen Kulturkreisen so etwas völlig normal eingestuft würde, dass Tiere und Menschen neben und miteinander leben.
Herr Weber, wann hat das begonnen, dass wir Natur und Mensch, damit ja auch Wildheit und Zivilisation trennen? Ist das, wie Herr Reichholf andeutet, dezidiert ein christliches Erbe?
Es ist auf jeden Fall auch ein christliches Erbe. Es lässt sich wahrscheinlich auch weiter zurückverfolgen. Also man kann es schon in der klassischen griechischen Antike sagen. Man könnte es auch Platon in die Schuhe schieben, natürlich, der ja von der Welt der Ideale, die irgendwie außerhalb der sinnlichen Welt liegen, spricht. Es hat jedenfalls irgendwann im Abendland diese Wendung hingegeben zur Ratio, die außerhalb dieser körperlichen, physischen und geteilten Welt steht. Das ist eine gute Frage. Warum ist das eigentlich passiert? Wer hat das eigentlich eingeführt? Wie ist man eigentlich drauf gekommen, wo das doch sich gar nicht immer nur so gut anfühlt? Also einerseits kriegt man natürlich die Vorteile, dass man machen kann, was man möchte, weil es nur noch um den Menschen geht. Aber gleichzeitig fühlt man sich ja auch irgendwie vereinsamt und man muss vor allen Dingen schreckliche Angst vor dem Tod haben. Denn der Tod ist ja das, was einen eben wieder in diese Natur, in dieses Leben, das allen von allen geteilt wird, zurückkatapultiert, zurückbringt. Das ist sozusagen auch natürlich inkludiert. Wenn man sich mitten im Leben, von allem Leben gemein fühlt, dann ist man natürlich auch vom Tod betroffen. Das ist sozusagen, glaube ich, ein ganz wichtiges Movens des, sagen wir mal, westlichen Denkens jetzt, um vielleicht eine Kurzformel zu finden, ist durch dieses sich außerhalb stellen, die Möglichkeit des Todes, des eigenen Todes, aber auch überhaupt der Idee des Todes, irgendwie einen Riegel vorzuschieben. Ich glaube, dass das eine unglaublich starke Triebkraft der westlichen Dynamik ist, die sowas lautet wie: vermeide auf jeden Fall, solange es geht, deinen individuellen Tod. Und in anderen Kulturen, wie Herr Reichholz das ja schon gesagt hat, und ich würde sagen vor allen Dingen eben in indigenen Kulturen, in animistischen Kulturen, ja, da gibt es ein ganz anderes Credo, das heißt nämlich: tue alles dafür, damit diese Welt fruchtbar bleibt, damit diese Welt sich immer wieder erneuern kann. Da ist sozusagen diese Idee, dass diese eine Lebensspanne begrenzt und verbrauchbar ist, die ist wesentlich weniger stark als die Idee, dass alles geteilt in einem Zyklus der immer wieder erneuernden Fruchtbarkeit immer wieder hervorkommt. Und diese Frage, wann haben wir das verloren und vor allen Dingen warum, beschäftigt mich auch, aber ich weiß darauf keine Antwort. Ich weiß nur, dass man historisch so bestimmte Sprünge verorten kann und die Geburt der sozusagen der neuzeitlichen Wissenschaft, die ist natürlich nochmal dann ein Megasprung. Und vielleicht sind wir ja an einer Stelle in unserer Entwicklung, wo wir dieses Divergieren wieder irgendwie revidieren. Aber es ist natürlich alles verbunden mit einer Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit. Also wenn wir sagen, wir sind Teil eines großen Netzes des Lebens, dann sind wir eben auch Teil einer immer wiederkehrenden Umwandlung durch den Tod. Und das muss man erstmal schlucken.
Frau Jürgens, sehen Sie auch solche positiven Anzeichen?
Ja, also ich denke mal, gerade in der gegenwärtigen Situation kann man zwei Dinge sehen. Einmal, wie sprechen wir? Wir sprechen schon vom Ende der Pandemie und datieren das darauf, dass wir dann einen Impfstoff und Medikamente haben werden. Das heißt, wir sehen uns als Gesellschaft, zumindest im Westen, in so einem permanenten Wettstreit mit der Natur, von der wir uns eben immer noch unterscheiden in unserem Denken. Also die meisten Menschen. Und dieser Non-Human Turn, der betrifft, so wie ich das sehe, die universitären Gefilde. Also auf dem Grund der Fußgängerzonen ist das, glaube ich, noch nicht so angekommen. Ich möchte auf jeden Fall unterstreichen, dass diese Einsicht von Sterblichkeit, dass das etwas ist, was sehr schmerzhaft errungen werden muss. Und ich glaube, jeder, der das mal erlebt hat, wie der eigene Körper ums Überleben ringt, der weiß, dass das sehr wohlfeil ist zu sagen, ja, wir sollten das anerkennen und wir haben davon was. Aber das wirklich zu leben und zu erleben und zu durchleiden, das ist eine andere Sache. Und das ist auch etwas, was nicht intellektuell stattfinden kann. Und deswegen haben ja viele indigenen Kulturen Riten, in die sie von klein auf eingebunden sind. Und wo das betrifft eben auch den Bereich Körperlichkeit, wo das, sie nehmen das auf in ihr ganzes Sein und das durchdringt nicht nur den Geist, sondern auch den Körper. Und das ist, glaube ich, eine Qualität von Sein, die den meisten von uns in der westlichen Kultur gar nicht zur Verfügung stehen. Und deswegen bleibt es immer so eine intellektuelle Debatte und müsste viel mehr gelebt werden, um wirklich den Effekt zu haben, unser Verhältnis zur Natur zu ändern.
Finden Mensch und Natur in der Krise neu zusammen? Fragen wir heute im SWR2-Forum mit der Psychologin Uta Maria Jürgens, dem Philosophen Andreas Weber und dem Zoologen Josef Reichholf. Herr Reichholf, ich habe gelesen, dass die Ausgangsbeschränkungen, die mal hier, mal dort verschärft oder etwas gelockert werden, jedenfalls in eine für die Tiere ganz günstige Zeit fallen. NABU und andere Tierschutzorganisationen hoffen auf positive Effekte bei Fortpflanzungsraten und Artenschutz. Welche Effekte erwarten Sie?
Ja, würde ich auch gerne hoffen, aber ich bin da skeptisch, weil ich ja sehr viel draußen sein konnte in der Natur. Ich hatte da ja triftige Gründe und da sah es leider andersrum aus. Dadurch, dass das normale, gesellige Beisammensein praktisch auf null zurückgefahren wurde außerhalb der Familien, sind die Leute in die letzten Winkel der Natur vorgedrungen. Das Ausmaß der Störungen hat erheblich größere Dimensionen angenommen als in Normaljahren. Insofern bin ich insbesondere, was die Ergebnisse von Vogelbruten betrifft oder auch Säugetiere, die sich fortpflanzen und störungsanfällig sind, da eher skeptisch. So als Faustregel sagt man aus der Praxis, ein schönes Wochenende ist katastrophal für die Tiere.
Das ist natürlich für mich jetzt sozusagen ein Beleg der Prekarität dieser Beobachtung, von der wir ausgehen. Also guck mal, da sind jetzt Tiere auf den Straßen. Es ist eben doch ein Bild in vieler Hinsicht. Also es ist auch eine Fantasie. Es gab ja auch gefakte Videos und Bilder, wissen wir ja, die Delfine in Venedig, das war ja gar nicht wahr. Frau Jürgens, da sind wir sozusagen mitten in diesem psychologischen Dilemma. Es ist sozusagen nur die idyllische Seite dieser Gemeinschaftlichkeit, die sich da irgendwie ausbreitet. Und die andere Seite, nämlich die, wo dann von uns als Teil einer Gemeinschaft etwas gefordert wäre, die funktioniert dann wieder nicht. Das ist sozusagen, da läuft das hedonistische, kapitalistische, wie auch immer man es nennen will, Modell weiter. Und an dieser Stelle, also bisher konnten wir alles auch ohne diese Thematik Corona diskutieren, aber an dieser Stelle wird es für mich interessant jetzt zu sehen, dass wir auf einmal eine Blockade unseres normalen Handelns bekommen haben. Dadurch, dass wir jetzt uns ganz konkret mit einer Verletzlichkeit auseinandersetzen müssen, die sonst immer die anderen Wesen nur hatten. Also wenn ich sage, wir schulden denen irgendwie was, dann nämlich, dass wir sie schonen. Und auf einmal ist es so, dass wir diese komische menschliche Unverwundbarkeit verloren haben. Man fährt U-Bahn und irgendeiner hat seine Maske nicht auf und denkt sich, ja, es lauert sozusagen was. Und das finde ich eine hochinteressante Erfahrung. Also es ist nicht unbedingt eine Glückserfahrung, aber dadurch ist es eine hochinteressante Erfahrung, weil wir nämlich plötzlich von diesem Podest, dass wir sozusagen uns in eine irgendwie unerreichbare Substanz verwandelt haben, von dem sind wir runtergefallen. Und es könnte ja auch sein, es weiß ja keiner, dass wir jetzt on and off für die nächsten Jahre im Schatten dieses Virus irgendwie unser menschliches Leben führen müssen. Und ich glaube, das wird dann.
Oder neuer Viren.
Ich meine, das war ja sowieso angesagt. Das war ja mit Ansage, dieses Virus, genau. Oder neuer Viren. Also dann ist sozusagen das wirklich, dann wird das eine zunehmend konkrete Frage. Wie verstehen wir uns eigentlich als Teilnehmer dieses geteilten Lebens? Und ich könnte mir dann vorstellen, also dafür muss es aber ein bisschen wirken, dass dann das wirklich eine kulturelle Dynamik annimmt.
Das wäre ein Wunsch, den ich auf jeden Fall teile. Ich denke, das ist ja, wie einige Menschen das auch in persönlichen Krisen erleben. Wenn man sich einmal mit der eigenen Verletzlichkeit konfrontieren muss, dann findet notgedrungenerweise eine Neubewertung statt, sodass diese Erschütterung unseres individuellen, aber auch kollektiven Selbstbildes möglicherweise den Effekt hat. Aber wir sehen ja gleichzeitig auch, dass wir in der Krise angesichts von Corona noch nicht mal mehr fähig sind, auf unsere menschlichen Angehörigen Rücksicht zu nehmen. Also siehe der Kampf ums letzte Klopapier, ja. Wie sollen wir denn da nichtmenschlichen Wesen etwas zugestehen? Oder die Zunahme von Gewalt in Familien. Wie möchten wir denn dann gerade in dieser Zeit, wo offenbar der individuelle menschliche Geist so unter Druck steht, die Gewalt gegenüber Wesen verringern, zu denen wir keinen persönlichen Bezug haben? Also das stimmt mich dann doch eher pessimistisch.
Ein kleiner Optimismus aus meiner Sicht lässt sich da zumindest anhängen. Meine Beobachtung war, dass in dieser Phase besonders restriktiv gehandhabten Ausgehens die Menschen, die einen Hund hatten, sehr viel aufmerksamer mit ihrem Hund unterwegs waren und vielleicht auch länger, als das früher der Fall war. Ich habe aus eigener Erfahrung mit unserem Hund, den wir 13 Jahre gehabt hatten, die Erfahrung gemacht, dass doch sehr viele das als lästige Pflicht erachten. Und das ist jetzt plötzlich anders geworden. Und da hofft man natürlich, wenn man Hunde mag, dass das anhält.
Die Hunde werden sich freuen. Herr Weber, ich möchte...
Ja, bitte. Ja, ich wollte jetzt... Jetzt antworte ich aber vielleicht nicht auf Ihre Frage, aber mir liegt auch noch was auf der Zunge. Also ich bin ja, ich habe mich ja schon geoutet, der Freund eines Pudels. Und also es ist jetzt auch nicht so gewesen, dass die alle Schlange gestanden hätten aus der Nachbarschaft, um alle mit dem Pudel mal ausgehen zu dürfen. Es ist sozusagen noch nicht eingetreten. Aber ich wollte sagen, meine Beobachtung ist eigentlich nicht so pessimistisch, was das menschliche Handeln angeht. Natürlich hatte ich eine Zeit lang auch kein Klopapier. Und der Lieferservice, das hat einmal geklappt, dass der Supermarkt was geliefert hat. Der hat dann statt den 8 Rollen Toilettenpapier 8x5 Kilo Zwiebeln in Säcken geliefert. Ich weiß nicht genau, wie das gemeint war, aber wir essen jetzt immer noch Zwiebelsuppe. Und es ist aber so, dass ich eigentlich fand, gegen jetzt mal abgesehen von solchen irgendwie Dingen, die man natürlich vermerken muss, ich fand eigentlich, dass die Menschen global eigentlich sehr verantwortungsvoll gehandelt haben, sehr schnell, sehr umsichtig. Und ich habe da wirklich so etwas von dem Geist einer sozusagen Gemeinschaft und der Überzeugung, dass für diese Gemeinschaft eine Notwendigkeit des Handelns besteht, herausgelesen. Ich habe auch gemerkt in Deutschland, als die Regierungen der Länder und des Bundes, als sie sich nicht so richtig einigen konnten, dass eigentlich aus der Bevölkerung doch so ein Druck kam, so jetzt mach doch endlich mal was, wir wollen auch. Also ich sehe das eigentlich nicht so. Ich sehe so ein paar, so ein bisschen über die Stränge schlagen, aber ich sehe eigentlich ziemlich lange, beobachtet, dass die Menschen wirklich kooperativ sich verhalten haben. Und das macht mich eigentlich eher optimistisch.
Also sehr interessant. Jetzt haben Sie mir doch schon auf eine Frage geantwortet, die ich noch gar nicht gestellt habe, die ich Ihnen nämlich gerade stellen wollte. Aber jetzt stelle ich sie an Frau Jürgens. Also wenn wir das nochmal aufgreifen, was Herr Weber vorhin gesagt hat, als er von der großen Paradoxie gesprochen hat. Also wir können ja offensichtlich zwei Dinge gleichzeitig, die Natur bewundern und sie ausbeuten. Also müssen wir nicht erst von den Zuständen in den Fleischfabriken reden. Ich habe irgendwo gelesen, dass wir mit den netten Tierfotos, um darauf nochmal kurz zu kommen, vor allem unser schlechtes Gewissen kompensieren, weil wir die Natur, die wir feiern, zugleich zerstören. Also vielleicht sogar Ausdruck von einem gewissen Masochismus. Lieber stellen wir uns menschenleere, apokalyptische Landschaften vor, in denen Ziegen grasen, als dass wir unser Verhalten ändern müssen. Wie sehen Sie das? Wie damit umgehen, Frau Jürgens?
Also ich denke, das schlechte Gewissen kann man durchaus diagnostizieren. Man liest ja auch so mehr oder weniger ausdrücklich manchmal von der Strafe, die wir jetzt erhalten als Menschheit für unser Verhalten. Ich denke aber, dass sich die Paradoxie, von der Sie sprachen, möglicherweise dadurch auflösen lässt, dass wir auch durch Corona nochmal gesehen haben, dass wir alle auch Teile eines zerstörerischen Systems sind, was wir ja als Individuen vielleicht nicht unbedingt unterschreiben, unter dem wir als individuelle Menschen vielleicht sogar auch leiden. Und dass in dem Moment, wo wir auch sehen, auch eben dadurch, dass Jobs eventuell in Gefahr geraten, einfach die Verletzlichkeit, die uns als Personen betrifft, durch dieses System, an dem wir Anteil haben und dem wir ausgeliefert sind. Ich glaube, dass das auch unseren Blick dafür öffnet, wie dieses System mit der Umgebung, mit der Umwelt, mit den nicht-menschlichen Lebewesen umgeht. Und wir sehen uns da wohlmöglich ein Stück weit gespiegelt und als Opfer und Täter gleichzeitig. Und dass wir sagen, wenn ich die Wahl hätte, also nicht ich als Uta Jürgens, sondern wenn ich als Mensch die Wahl hätte, würde ich auch gerne das System ändern. Aber ich schreibe mir zu wenig Macht zu wenig Veränderungspotenzial zu, um tatsächlich in meinem individuellen Leben was zu ändern. Und so kann ich dann gleichzeitig Schuld empfinden für das, was ich damit anrichte und trotzdem der Notwendigkeit, mich unterworfen fühlen, weiterhin damit zu wirken.
Sie hören das SWR2-Forum. Finden Mensch und Natur in der Krise neu zusammen? Ist die offene Frage, die wir diskutieren, auf die wir Antworten suchen, die Natur nicht eine Ansammlung von Einzelteilen, sondern ein großes Ganzes? In der Antike war das vielleicht der Kosmos. Im Mittelalter hat Hildegard von Bingen formuliert, alles steht mit allem in Verbindung. Herr Weber, ich glaube, den Systemwechsel, den Frau Jürgens gerade angesprochen hat, der muss vor allem von innen heraus geschehen. Was muss denn passieren, dass Mensch und Natur sich mehr als Einheit und weniger als Konkurrenten verstehen?
Ja, wahrscheinlich muss was passieren, was für Menschen sehr unangenehm ist. An dem Punkt waren wir ja vorhin auch schon mal und ich kann natürlich mir sowas nicht wünschen. Ich will mir das auch nicht wünschen. Ich finde es selber eine sehr schwierige Situation. Es macht keinen Spaß, diese Corona-Situation. Aber es ist eine Situation, in der wir anhalten. Also das haben wir ja sozusagen einfach physisch getan. Wir haben uns hingesetzt und gelauscht und gewartet. Und ich fürchte, das ist sozusagen die Form von, ja, ich nenne es mal Sterbeerfahrung, also von Krisenzusammenbruchserfahrung, ohne die sich kein Wandel ergeben wird. Gleichwohl ist das nichts, was ich mir wünsche. Es ist auch nichts, was ich sozusagen heimlich beklatsche, sondern es ist so, dass ich denke, wahrscheinlich ist es anders nicht machbar, aber ich hätte es gerne anders. Eine Sache ist mir wichtig, nochmal deutlich zu sagen. Dieses Virus ist keine Public Health Katastrophe, sondern es ist natürlich eine ökologische Katastrophe. Es ist eine ökologische Entwicklung. Und das wäre sozusagen mal ein Vorschlag. Das müsste wirklich tiefer im Bewusstsein der Menschen sich verankern. Dass das ein Beispiel ist, sozusagen eine Erfahrung der ökologischen Krisen, die unsere Zukunft bestimmen werden. Und nicht eine Naturkatastrophe, ein einmaliges Ereignis, ein Meteoriteneinschlag, sondern das ist etwas, was wir vorausgesehen haben. Wir wussten, dass es passieren wird und wir haben trotzdem in keiner Hinsicht irgendetwas geändert. Und dieses Bewusstsein könnte vielleicht dazu führen, stärker tätig zu werden. Ich bin aber skeptisch. Also ich glaube, Menschen bewegen sich erst, wenn sie nicht mehr anders können. Also das ist ja diese, ich glaube, Sie würden mir zustimmen, Frau Jürgens, also sozusagen die Geschichte der psychologischen Traumata, die dann erst dann, wenn sie Traumata sind, den Versuch, sie zu bewältigen, auslösen. Und das ist natürlich irgendwie auch niederschmetternd als Vorstellung. Das will man nicht.
Also damit aber die Chance haben wir jetzt. Ne? Diese Chance haben wir ja jetzt. Ne? Und es gibt ja nicht umsonst, auch seit Ausbruch der Vogelgrippe, wenn ich richtig informiert bin, dieses One-Health-Konzept der Vereinten Nationen, was genau da ansetzt. Und bei der Vorstellung des Berichts zur Lage der Natur in Deutschland hat Svenja Schulze gesagt, Naturschutz ist Gesundheitsschutz. Und was, wenn nicht das, macht uns jetzt Corona wirklich begreiflich?
Wir lernen, Herr Reichholf, in dieser Pandemie, und das kam vorhin schon zur Sprache, dass wir verwundbar sind, dass wir nicht alles kontrollieren, dass der Mensch, ich glaube, Sie haben es selbst gesagt, als vermeintliche Krone der Schöpfung auch nur ein Teil von allem ist. Wie nachhaltig sind die Einsichten, die wir jetzt diskutiert haben? Machen Sie uns offener, demütiger oder mit Albert Schweitzer, auch dieser Name fiel ja schon, gesprochen, ehrfürchtiger vor allem Leben um uns herum?
Uns ja, aber wir sind eine verschwindend kleine Minderheit. Das, was tatsächlich abläuft, das wird ja tagtäglich im Fernsehen propagiert. Die Politiker setzen alles dran, den früheren Zustand wiederherzustellen, koste späteren Generationen, was es wolle. Das interessiert die hier und heute nicht. Insofern bin ich zutiefst skeptisch, dass eine Änderung zustande kommt. Dazu müssten wirklich die Politiker zu der Einsicht gelangen, so geht es nicht weiter. Da das aber in unserem politischen System für Sie bedeuten würde, Sie sind weg vom Fenster der Politik, besteht da, glaube ich, keine Chance. Wenn die Bevölkerung selbst nicht so sehr leiden muss, dass die Probleme nicht mehr lösbar sind, wird sich keine Änderung ergeben, weil die Politik dagegen steht. Wir können nur hoffen, und diese Hoffnung ist vorhanden, wenn auch klein, dass sie langsam wächst, aus Kreisen, die wir hier andiskutiert haben, sich ausbreitet und allmählich vom Grund auf majorisiert, dass eine Fortsetzung der Politik, wie sie gegenwärtig betrieben wird, nicht mehr möglich ist, weil die Mehrheiten nicht mehr vorhanden sind. Und dass die Bilanzierung der Lage der Natur in Deutschland hat es ganz klar gezeigt. Es wird ja überhaupt nicht dran gedacht, an der Landwirtschaft grundsätzlich etwas zu verändern. Obwohl wir seit Jahrzehnten wissen, sie ist der Hauptverursacher, auch eine der entscheidenden Quellen dafür, dass gefährliche Seuchen in die Bevölkerung hineinkommen. Trotzdem wird sie weiter in gewohnter Weise unterstützt, allen Tendenzen zur Biolandwirtschaft zum Trotz. Und das macht mich wirklich nicht nur zutiefst skeptisch, sondern auch sehr, sehr traurig.
Also das, was ich denke, was wir neu verhandeln müssen, ist auch dieses ganz zentrale Konzept der Freiheit. Das ist unser zentraler Wert im Westen und das ist auch gut so, aber mit dem müssen wir neu umgehen, ne? Nicht nur verstehen, dass das ein Veggie-Day einzuführen oder Geschwindigkeitsbegrenzung einzuführen etwas ist, was uns in der Ausübung unserer Lebensfreude irgendwie beschneidet, sondern das, was, glaube ich, stattfinden muss, ist so ein Verständnis dafür, dass wir den Freiheitsbegriff ausdehnen dürfen, auch auf nichtmenschliches Leben.
Also ich stimme Ihnen Zustimmung. Im Grunde genommen, Herr Reichholf, haben Sie ja vorhin im Verlauf der Sendung schon das Richtige gesagt. Wir haben gelernt, wir müssen lernen, mit diesem Virus zu leben und mehr eigentlich noch, es werden weitere Viren kommen. Wir werden davon nicht verschont bleiben, trotzdem verschließen wir davor die Augen. Das ist ja im Grunde genommen das, was Herr Weber mit der ökologischen Katastrophe meint. Das Virus ist nicht menschengemacht, aber wir wussten, es kommt irgendwann, aber wir unternehmen nichts dagegen.
Ja, so ist es. Und das ist eben das Kernproblem des Ganzen mit diesem Weitermachen wie bisher. werden die nächsten Wellen kommen. Und zwar in schnelleren Abständen, nicht wie bisher in Abständen von 10 oder 15 Jahren, sondern immer schneller werden sie kommen. Das weiß man, das ist wissenschaftlich alles bestens erforscht. Und wir wissen auch, dass wir keine Chance haben, wenn ein neues oder auch nur ein mutiertes Virus über die Menschheit hereinbricht, schnell genug einen Impfstoff entwickeln zu können. Trotzdem wird, weil die politische Einflussnahme dieser Kreise, die so wahnwitzig viel damit verdienen, nichts dagegen unternommen. Und das ist zutiefst menschenverachtend.
Ich möchte zum Schluss, wir sind fast am Ende dieser Sendung, ich möchte zum Schluss einen Namen noch kurz einführen. Charles Foster, ein britischer Naturkundler. Er hat in den letzten Jahren auf ziemlich radikale Weise versucht, als Tier zu leben, als Dachs, als Hirsch, als Mauersegler. Er hat Regenwürmer gegessen, in Erdlöchern geschlafen und er sagt, er hat versucht zu vergessen, wie ein Mensch denkt. Mit der Natur zu leben, sagt er, heißt die radikale Andersheit fremden Lebens außerhalb von uns zu spüren und dabei gleichzeitig eine große Verbundenheit zu empfinden. Das, wenn ich ihn richtig verstehe, und vielleicht ist das auch eine Art Fazit für unsere Sendung, wird die große Herausforderung der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein. Hat er recht, Herr Reichhalf? Ich gebe die Frage in die Runde zum Schluss.
Ich schätze dieses Engagement sehr hoch ein. Recht im Sinne des Menschen kann er nicht haben, denn Menschen können nur nach Menschenart leben und nicht wie ein Dachs. Das ist einfach eine biologische Gegebenheit, wie ein Dachs auch nicht als Mauersegler leben kann. Aber die Vorstellung, dass andere Lebewesen das Leben, das sie führen, auf eigene Weise empfinden und sich schwer tun, unsere Lebensweise nachzuverfolgen, das ist eine wichtige Botschaft. Und wir haben ja da die Brücke für das Verständnis mit dem Hund. Denn der Hund bemüht sich ja ganz sichtlich oft, diese Menschen, mit denen er lebt, zu verstehen. Er setzt alles, was ihm möglich ist, hinein in dieses Verständnis und bekommt in einigen Fällen zumindest, in zunehmend mehr Fällen kann man erfreulich feststellen, die Hinwendung des Menschen. Und diese Brücke müssen wir verstärkt ausnützen. Was mich im modernen Natur- und speziell im Artenschutz so sehr stört, ist, dass genau diese Trennung von Mensch und Natur dadurch vertieft vollzogen wird. Wir müssen sehr viel mehr mit den Tieren leben lernen. Das wäre mein Wunsch, das wäre die Botschaft.
Ich würde mich dem anschließen und ich würde sagen, dass wir nicht vergessen sollten, was es bedeutet, Mensch zu sein, denn damit sind uns ja auch besondere Eigenschaften gegeben. Ich würde durchaus sagen, der Mensch hat eine Sonderstellung und die liegt auch darin begründet, und auch das haben die indigenen Kulturen erkannt, dass wir die Fähigkeit haben, Verantwortung zu übernehmen. Das hat kein anderes Tier in dem Maße. Und das ist die Schönheit des Menschseins, die wir nutzen können und nutzen dürfen, gerade auch in der Krise.
Frau Jürgens, Sie nennen das Stichwort der indigenen Kulturen. Aus der indigenen Sichtweise sind wir ja alle Personen, nichtmenschliche und menschliche Personen. Ja, genau. Und das heißt, es gibt also eine grundsätzliche Gemeinsamkeit und das ist die Gemeinsamkeit, in einer Gesellschaft des Lebens oder des Lebendigen teilzunehmen. Das ist sozusagen grundsätzlich vorhanden. Man kann also auch kommunizieren. Gleichzeitig hat jede Person ihren eigenen Charakter und ihre eigene Eigenwilligkeit. Und insofern glaube ich, ist es wirklich an der Zeit, dass wir das, was wir immer als Gegensatz sehen, entweder ist man Mensch oder man ist Tier, das sollten wir mal auflösen in eine abgestufte Passung, so wie jeder zu anderen Menschen auch abgestuft passt. Also man teilt was und man teilt andere Sachen nicht. Und Sie nannten Charles Foster, ich finde das faszinierend, ich könnte das nicht, was er gemacht hat, ich bewundere das aus der Ferne. Ich möchte mal den Salonphilosophen Theodor Wiesengrund Adorno noch hier ins Spiel bringen, der in meinen Augen eine ganz, ganz wichtige Beobachtung macht. Und er sagt, Liebe ist die Fähigkeit, Ähnliches an Unähnlichem wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist genau das, worum es geht, wozu wir gefordert sind, nämlich das Unähnliche immer wieder so zu verhandeln, dass wir Fruchtbarkeit erzeugen. Und diese Fruchtbarkeit erzeugen wir gemeinsam über das, was von uns allen geteilt ist.
Lehren aus der Pandemie, und vielleicht müssen wir immer wieder daran erinnern, diese Pandemie ist noch längst nicht vorbei. Finden Mensch und Natur in der Krise neu zusammen? Das war das Thema heute im SWR 2 Forum. Die Frage, die wir diskutiert haben mit der Psychologin Uta Maria Jürgens, dem Biologen und Philosophen Dr. Andreas Weber und dem Zoologen Professor Dr. Josef H. Reichholf. Herzlichen Dank an Sie alle für die muntere Diskussion und Ihnen fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Gregor Papsch.